Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. In Wien wurde ja die österreichische Schule der Nationalökonomie erfunden. Im alten Griechenland der Stoizismus und Satoshi Nakamoto hat im Internet Bitcoin erfunden. Diese drei Grundpfeiler der individuellen Betrachtung des Lebens, die bespreche ich heute mit Alexander Best. Alex Best, dem Autor von Virtus Digitalis, mit Stoizismus und Bitcoin zu Tugend und Souveränität. In der ersten Folge haben wir ihn vorgestellt, wie er zu Bitcoin gekommen ist, wie er auf die Idee gekommen ist, ein Buch zu schreiben, an der Kreuzung quasi zwischen Stoizismus, der Philosophie, und Bitcoin, der digitalen Hardwährung, wenn man so möchte. Und jetzt gehen wir viel tiefer rein in diese ganzen Konzepte. Wir fragen uns, was ist eigentlich Wohlstand? Wie kommt man dorthin? Wie definiert man das für sich selbst? Und wie bekommt man dann die Kontrolle über sein eigenes Leben? Sollen wir ein Tagebuch schreiben? Sollen wir Notizen schreiben? Sollen wir reflektieren? Und wie hängt das alles eben zusammen mit Bitcoin? Schaltet Bitcoin da nicht was frei für uns? Bei mir ist es jedenfalls so, da erzähle ich auch einiges aus meinem eigenen Werdegang und meinen eigenen Überlegungen, weil es kaum ein Thema gibt, das mich so begeistert wie diese Kreuzung aus Bitcoin und Stoizismus mit einer kleinen Prise Austrian Economics. Ihr kennt den Drill mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 21% auf den ersten 6 Monaten, in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity auf die Gebühren. Sparplan, Kauf, Verkauf, Leitnetzwerk integriert und es gibt auch eine integrierte, aber ganz wichtig, selbstverwaltete Bitcoin Wallet. Und jetzt geht's los mit Folge 2, Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoin. Alex, willkommen zurück im Studio.
Hi.
Jetzt haben wir gerade über Angst gesprochen. Warum schauen Leute Horrorfilme?
Ja, weil sie von ihren eigentlichen Themen ablenken. Weil du weißt ganz genau, oder du hast irgendwelche Probleme, vielleicht nicht, aber Herausforderungen im Leben, die haben wir immer, jederzeit. Und damit ich davor ein Stück weit flüchten kann, gucke ich mir Horrorfilme an. Weil mein Hirn dann 100% auf diese Angst gepolt ist, und mich von den eigentlichen Themen, die ich ja nach 2 Stunden dann doch wieder habe, ablenkt.
Und das ist genau der Punkt, warum ich der Meinung bin oder warum ich das hier mache. Weil ich kenne das, und das haben wir in der ersten Folge auch schon besprochen, ich kenne das gut, YouTube, Podcast weniger. Ich habe den Eindruck, Podcasting funktioniert nicht so gut, was Angst und Gier und diese ganz banalen oder ganz, ganz basic Dinge betrifft. Aber YouTube und andere Social Media funktioniert dafür super. Und ich muss mich ehrlich gesagt jede Woche oder alle 2 Wochen selbst dazu entscheiden, ich bleibe auf diesem Pfad und ich bleibe auf dem Bitcoin und im Bitcoin und ein besseres Leben. So könnte man den Podcast auch betiteln. Ja?
Ja.
Und genau darum geht es bei uns heute. Du hast ein Buch geschrieben, Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoin zur Tugend und Souveränität, zu bekommen bei Apricot Media. Link ist natürlich in der Description. Und du hast viele Zitate drinnen, unter anderem von Stoikern, aber auch Austrian Economics. Ich trage heute auch deswegen den Austrian Economics Pulli, weil ich noch keinen Stoiker Pulli habe. Ludwig von Mises hat gesagt, der Mensch handelt, jedes Handeln ist auf die Zukunft bezogen, es mag eine nahe oder ferne Zukunft sein. Jedes Handeln ist auf die Zukunft bezogen, es mag eine nahe oder ferne Zukunft sein. Was hat das mit Stoizismus zu tun oder mit Bitcoin?
Nee, der Stoizismus lehrt uns, wir sind bei diesem Thema, was kann ich beeinflussen, was nicht, und zu akzeptieren, was ich nicht beeinflussen kann. Und die Vergangenheit kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Also solange ich keine Zeitmaschine baue, kann ich die Vergangenheit nicht ändern. Und auch das Jetzt kann ich im Grunde nicht mehr ändern. Ne? Wir sitzen jetzt hier, ich könnte jetzt aus dem Raum rausgehen, aber das ist die Zukunft schon. Also das Jetzt ist im Grunde ja auch eben schon wieder vergangen. Jetzt wird es philosophisch in diesem abstrakten Kontext, aber wir sehen aber auch dadurch, ich bin eben auch der Zukunft nicht ausgeliefert. Ja, es ist nicht deterministisch vorbestimmt, was passiert, sondern du hast es eben vorgelesen. Ich kann handeln, mhm. Ich kann die Zukunft bestimmen, ich kann entscheiden, dass ich mich mit dir weiter unterhalte, ob ich Tee trinke oder den Raum verlasse. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen. Ich kann sie nicht absolut beeinflussen. Ich weiß nicht, was du heute Abend machst oder morgen früh. aber ich kann meine eigene Zukunft beeinflussen. Und das schreibt Mises da im Grunde. Und deswegen handeln wir auch. Deswegen gehen wir in Aktion. Also das ist natürlich der Warenhandel, aber auch dieses Tätigwerden in der physischen Welt, dass ich auch etwas was mache. Und damit nach Möglichkeit für mich eine bessere, positivere Zukunft errichte. Also ich handle ja nicht, damit es mir irgendwie schlechter geht in der Zukunft.
Ein ganz wichtiger Teil des Stoizismus, der auch noch einfließen wird in den zukünftigen Content unserer Podcasts, mit dem ich viel struggle auch, ist dieses im Hier und Jetzt sein. Ja?
Ja.
Ich glaube, es ist Marc Aurel, der auch sagt, mach immer das, was du gerade tust und nichts anderes. Das ist so abstrakt gesagt, aber und da bin ich auch wieder bei dem, was wir gerade machen, das ist Podcasten. Ja? Wann hast du schon die Gelegenheit, heutzutage einfach ohne Ablenkung wirklich ein konzentriertes Gespräch zu führen? Das holt dich ins Hier und Jetzt, in meinen Augen. Und das fühlt sich gut an. Und ich merke es deswegen, weil wenn ich nämlich einen Podcast remote mache, das kostet mich mehr Energie, als es mir gibt, während ein solches Gespräch hier im Studio gibt mir mehr Energie, als es kostet.
Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Also also deswegen gucke ich solche Gespräche auch gerne. Also wir hatten das ja schon, ich gucke deine Videos lieber, wenn du dich so hier an den Tisch mit jemandem unterhältst, als diese Monologe sozusagen.
Ja.
Ja, weil es einfach ruhiger ist und weil es auch, also ich sehe, oh, es gibt den Dialog noch. Wenn ich klassischen Rahmen irgendwo mit Familie oder Freunden am Tisch sitzt, ist ganz selten, dass man wirklich konstruktiv miteinander redet und wo man wirklich mal mehr als einen Satz sagt. Und also das ist immer sehr, sehr durcheinander. Ja, sobald da mehr als zwei Leute am Tisch sitzen, ist es auch einfach, dass man unterbrochen wird von anderen Leuten.
Ja.
Weil natürlich jeder einen Gedanken zu dem Aktuellen hat und jeder will auch seinen Gedanken loswerden. Ne? Er will sich ja mitteilen, das ist ja selbstverständlich. Aber es ist eine gewisse auch Unkultur, dass wir uns nicht verlernt haben, miteinander zu reden. Dass man den anderen ausreden lässt und dann vielleicht auch nochmal drei Sätze zurückspringt und eine Frage stellt. Und verwundert bin ich darüber auch nicht, weil schau dir einfach in den großen Leitmedien Diskussionen an, da wird sich ständig ins Wort gefallen. Da reden zwei Leute parallel, bis der Moderator dann noch dazu redet, das sind drei. Keiner weiß, über was die gerade reden, aber alle schreien sich an.
Ja, weil sie nicht da sind, um miteinander zu reden.
Nein.
Sie sind da, um ihre Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen.
Genau, damit sie sagen, keine Ahnung, im Parteibuch dann später sagen können, ich habe das öffentlich gesagt, das war meine Aussage. Ob das wirklich der Diskussion gedient hat, ist irrelevant. Das waren eigentlich 5 Monologe und nicht ein einziger Dialog. Und das bin ich eigentlich immer verwundert, oder irgendwie auch nicht verwundert wahrscheinlich, dass deswegen diese Podcasts einfach immer wachsen und es da draußen ja auch zehntausende Podcasts einfach gibt und geben wird und die auch immer weiter wachsen, weil es einfach viel angenehmer ist, dem zuzuhören. Wenn sich zwei Leute in einem erwachsenen Verhältnis miteinander unterhalten, ja, das auch, da bin ich immer wieder ein Thema, was ich manchmal mit Kindern zeige, ja. Also man will ja den Kindern sagen, ja, lass denjenigen ausreden, hör dem zu. Aber in Tatenwahrheit machen das die wenigsten heutzutage. Das ist ganz schwierig, ein Gespräch zu führen, also wo man wirklich ein Gespräch geführt hat. Also das fällt mir im Nachhinein immer wieder auf, wenn ich mal sowas hatte. Das ist nicht oft. Ne? Das ist ganz, ganz interessant irgendwie.
Das ist natürlich doof, weil jetzt darf ich dich nicht einmal unterbrechen.
ich kann dir einen Derfschein geben, das darfst du natürlich. Also man darf das ja auch wieder nicht absolut sehen. Ne?
Klar, es geht am Ende des Tages bei mir immer um die Dramaturgie natürlich auch und es kommt auch auf meinen Zustand an, ja, wie gut bin ich drauf. Manchmal, wenn ich zu gut drauf bin, dann will ich zu viel reden, weißt du? Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber gut.
Klar, ja.
Kommen wir zurück zur Hausordnung des Stoizismus, quasi, du beschreibst in deinem Buch als du bist der Architekt deines eigenen Hauses, manche sagen auch die innere Zitadelle dazu tatsächlich, ja. Was wiederum auch so ein Bitcoin-Begriff ist, ja. Dass man quasi, man baut seine eigene Festung mental in sich auf und die wird immer wieder getestet durch externe Einflüsse, Ein klassisches Meme auch, das mir ganz, ganz viel geholfen hat, ist, dass das Hindernis ist der Weg.
Ja.
Das wird auch immer wieder vorkommen, kommt auch in deinem Buch immer vor, was heißt das? Das heißt, dass du dich nicht beschweren sollst über die Herausforderungen des Tages, sondern dich freuen sollst, dass du die Gelegenheit hast, an etwas zu wachsen.
Genau.
Was auch ganz, ganz schwierig ist. Was man bei Kindern übrigens auch feststellt, wie schwierig das ist, dass man das tut. Aber dann aber, und in, wenn man dann in die Produktivitätsliteratur sieht, dann werden die sagen, ja, deswegen musst du das Schwierigste zuerst machen. Aber es stimmt auch. Wenn du das Schwierigste aus dem Weg geräumt hast, dann ist der Rest des Tages easy.
Ja, oder auch meine Kinder, die hören und lesen gerne einfach Märchen. Aber in jedem Märchen ist im Grunde, da kommt irgendwie eine Katastrophe. Da kommt die Dornenhecke oder da kommt die böse Schwiegermutter. Aber wenn es diese Katastrophe nicht gegeben hätte, hätte er nie die Prinzessin oder den Prinzen gefunden. Das war immer Teil des Weges. Sonst, ich habe ein Buch über Herkules geschrieben. Herkules war irgendwie ein starker Mann. Aber ohne diese Herausforderung, die er hatte, gegen die Hydra zu kämpfen und so, wäre niemals niedergeschrieben worden, wer Herkules ist. Also das ist eigentlich Kern der Geschichte von uns allen, dass wir diese Herausforderung haben und sie auch bewältigen. Und das muss man eigentlich tatsächlich als Geschenk annehmen. Ne? Das lässt sich natürlich jetzt hier leicht sagen, dass man sich auf Herausforderungen freut. Und deswegen sollte man sich jetzt vielleicht auch nicht Hals über Kopf in irgendwelche Herausforderungen stürzen.
Die kommen schon, keine Sorge.
Die kommen ganz alleine, ja, genau. Das kommt, da muss man sich gar nicht, man braucht aber auch keine Angst davor zu haben. Es kommt, keine Ahnung, nicht täglich, aber es kommt regelmäßig, kommen irgendwelche Herausforderungen, die man erledigen muss. Und wenn das nur irgendwie ein undichtes Dach ist, das man reparieren muss. Aber das macht man und daran lernt man, daran wächst man. Und dann ist wahrscheinlich aber auch ein Teil des Stoizismus, das nicht einfach abzuhaken, sondern auch dann nochmal das wahrzunehmen. Ah, das habe ich ja geschafft. Mhm. Und das war eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, das ist auch im Buch hinten sind so ein paar diese Übungen, die Stoiker empfehlen. Ne? Das, also auch da, was ich am Stoizismus so mag, dass das handlungsorientiert ist oder praxisnah. Nicht nur rein philosophisch oder auf Literaturebene Texte lesen, interpretieren, sondern das sind klare Handlungsanweisungen, die eben ein Marc Aurel genauso getan hat, wie wir sie heute noch tun können. Und das ist eben dieses Reflektieren, einfach zu gucken, was hatte ich denn für Herausforderungen die letzte Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr? Und die habe ich ja geschafft. Und wenn ich sie nicht geschafft habe, ja, an was lag es denn? Ne? Kann ich mich beim nächsten Mal, probiere ich es nochmal anders, auf einem anderen Weg, hole ich mir vielleicht Hilfe? Ich muss nicht alles alleine schaffen, das ist auch so ein Thema. Ich kann mir mal auch Hilfe holen, weil ich habe kein Studio. Ja? Ich habe auch nicht so viel Erfahrung mit Podcasts, aber du. Also können wir uns unterhalten über diese Themen. Mhm. Und ich muss im Grunde vor all dem keine Angst haben. Ich muss es einfach machen, mit einem Portion Mut, ein bisschen Respekt vor der Sache natürlich. Aber wir können ja viel mehr erreichen, als wir glauben. Also das klingt alles so abgedroschen, aber das Tatenwahrheit ist das so.
Dieses an der Herausforderung wachsen oder dieses Herausforderungen bestehen, ich glaube, dass viele Bitcoiner da sich schon wiederfinden, wenn man dieses. Es wird ja oft auch geteilt, so dieses Meme, es gibt auch ein Comic von der Lina Seiche, so das, was die Bitcoiner alles mitmachen müssen an Beschimpfungen, an Marktzusammenbrüchen, an Angst auch einfach rund um dieses Thema. Ich weiß es selbst, also ich habe ja Jahre gebraucht, bis ich mich selbst getraut habe, Bitcoin auch zu akzeptieren. Mhm. Und dann, wenn der Preis raufgeht, dann sagen die Leute, ja, aber du hattest ja nur Glück. Ja? Du hast ja, also, und ich glaube, das ist schon etwas. Also, wenn du es schaffst, dieses knappe Gut Bitcoin durch den FTX-Crash zu halten und durch den Celsius-Crash.
Und auch zusätzlich zuzukaufen.
Das ist ja noch nicht mal die Herausforderung. Ja, also, ja, auch das natürlich, ja, das auch, aber wenn du es auch nur schaffst, es zu halten, also wenn du nicht nervös wirst quasi oder wenn du lernst, damit umzugehen, dass du nervös wirst, aber mehr, weil auch weißt, auch das ist nicht das Ende der Welt.
Ja.
Das ist diese Herausforderung.
Ja, und das ist nicht leicht. Das sagt ja keiner, dass das leicht ist und das lernt man auch nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, die wenigsten Leute haben ein Buch über irgendein Thema, das jetzt so Mindset-Themen sind, gelesen und danach umgesetzt einfach von heute auf morgen. Das passiert nicht. Und alle Ratgeber, Diätratgeber, hier diese Diät, nach 30 Tagen 30 Kilo verlieren, das ist einfach gelogen. Ja, das gibt es vielleicht einmal in einer Million Fällen, dass das irgendwie so passiert. Das ist immer ein Prozess, ein Weg. Und ja, Bitcoin ist da einfach ein Teil des Weges. Der ist einfach immer da. du kannst da immer wieder reinschauen und dich zurücksetzen oder zurücklehnen, diese Themen anschauen und du wirst feststellen, ja, es ist einfach wie vor dem Crash eigentlich.
Trotzdem ist es doch so, dass bei Bitcoin, gerade bei Bitcoin, gibt es ja die, also man, du sagst zum Beispiel, es ist nicht leicht, man wird nicht einfach so reich. Aber gerade bei Bitcoin gab es natürlich schon Leute, die so früh eingekauft haben, vielleicht auch durch Zufall, ja, weil sie auf Silk Road irgendwelche Substanzen bestellen wollten und dann sehr wohl einfach so reich geworden sind. Daher kommt ja auch das Lambo-Meme, dass du quasi, weil, und das ist ja die Wahrheit, wenn du ohne Arbeit reich wirst oder plötzlich Lotto gewinnst und so, die wenigsten können damit umgehen und schaffen es, diesen materiellen Reichtum auch in die Zukunft zu extrapolieren.
Das ist so, ja. Das ist vielleicht auch ein Stück weit einfach Zufall, dass die dann reich geworden sind. Wie schon sagst, bei der Silk Road hatte ich ja eigentlich was anderes vor und dann habe ich diese Bitcoin irgendwo vergessen und dann habe ich halt Glück, dass ich ja noch irgendwie vielleicht ein paar hundert Bitcoin rumliegen habe. Ja, das ist dann, ich würde es vielleicht als Glück bezeichnen. Und natürlich gibt es auch Leute wie ein Hal Finney, der tatsächlich das Potenzial früher erkannt hat. Ja, und das ist dann aber auch kein Glück mehr. Aber er hat sich auf jeden Fall durch so eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt. Er hat gesagt, nein, ich höre nicht auf die anderen Leute und sage, Bitcoin hat ein Potenzial. Und er hat sich da einfach auf sich selbst verlassen, ne? Auf sein eigenes Können, diese Software korrekt zu bewerten und zu antizipieren, was damit passieren kann. Und das ist dann ein Stück weit auch erarbeitet. Dann vielleicht nicht wirklich mit physischer Kraft, wie man das so beim Wort Arbeiten erstmal denkt, aber sich einfach ein gewisses Selbstvertrauen und seine eigenen Fähigkeiten zu erarbeiten und zu sagen, nein, ich verstehe dieses Protokoll, ich verstehe, was dieses Protokoll eines Tages bewirken kann mit der Welt und ich mache da jetzt mit bei diesem Netzwerk. Also, ja.
Wohlbefinden wird durch kleine Schritte erreicht, ist aber wahrlich keine kleine Sache. Zenon hat das gesagt. Kein Autor, den ich kenne, by the way. Wer war Zenon?
Kannst du das sagen? Auch ein Stoiker.
Ja, klar, aber den habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen.
Ist auch, glaube ich, von ihm gibt es auch nicht so viel, was jetzt überliefert wurde. Das ist ja ein Teil der Tragödie, des Stoizismus, der war auch im Römischen Reich jetzt nicht die vorherrschende Lehrmeinung oder so. Es war auch damals eine Randerscheinung und da ist es durchaus ein bisschen mehr Zufall, dass da das Gesagte von denen irgendwie überliefert wurde. Die haben nicht alle aufgeschrieben. Viele von denen haben einfach, ich sag mal, ihre Podcasts gemacht, indem sie einfach in der Vortragshalle Vorträge gehalten haben. Und dann kamen eben Leute und haben denen zugehört. Und die Zuhörer haben viele Sachen einfach aufgeschrieben.
Die Stoa, also das Wort Stoizismus kommt ja quasi die sind ja quasi auf der Veranda gestanden, vor einem wichtigen Gebäude, das war die Stoa, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, so eine Säulenhalle.
Säulenhalle, ja.
Diese klassischen, ich sag mal, so sieht ja heute viele Banken aus, ne? Gebäude mit diesen klassischen römisch-griechischen Säulen. Und diese Stoa war einfach ein öffentlicher Ort, an dem die Leute sich versammeln konnten. Und in dem Fall haben die dann eben auch diese Stoa genutzt, um zu reden, um sich auszutauschen. Und da sind wir auch beim Bitcoin ein Stück weit, ne? Der Satoshi Nakamoto hat dieses Protokoll nicht geheim gehalten. Er hat es einfach an der Mailingliste verteilt, hat gesagt, Leute, guckt euch das mal an. Und dann wurde das von Tag 1 öffentlich diskutiert. Das war niemals irgendwo im Dunstkreis einer Zentralbank oder eines Geheimdienstes. Wissen wir nicht.
Klammer auf, eines meiner Lieblingsthemen derzeit, auch dazu werden wir noch viel reden können. Ja?
Aber prinzipiell konnte man da ab Tag 1 teilhaben. Man musste halt ein gewisses offenes Ohr natürlich haben für diese Themen. Und dieses offene Ohr entsteht jetzt bei vielen Leuten erst mit der Zeit, mit wachsendem Kurs und so. Aber ähnlich, also diese Öffentlichkeit, sofort ab Tag 1 in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem zwanglos. Da konnte jeder hin, es musste aber niemand hin. Und wer dann nicht teilgenommen hat, dem war auch niemand böse.
Aber das heißt, es ist eigentlich alles entstanden, und zwar sowohl der Stoizismus als auch Bitcoin, als auch die österreichische Nationalökonomie, eigentlich in den Leute zusammengekommen sind und miteinander geredet haben. Genau das, was wir am Anfang besprochen haben über das Thema Podcasting.
Ja.
Die, Der Mises und so weiter, die haben ja auch ihre, die haben sich im Kaffeehaus getroffen, ja, und haben diese Lernzirkel gemacht, diese Lerngruppen. Und ich weiß nicht, ob man das in Wiesbaden sagt, aber in Wien sagt man, übers Reden kommen die Leute zusammen.
Ja, das ist
ein geflügeltes Wort.
Ja.
Jetzt wollte ich eigentlich mit dir die fünf Grundregeln durchgehen, aber das heben wir uns noch für eine andere Folge auf, weil ich glaube, wir sind schon mitten in Fahrt. Und es gibt eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, weil das hängt direkt zusammen mit der Frage Bitcoin und was ist ein gutes Leben und was ist eigentlich Vermögen? Weil dieses Geldvermögen-Ding, das schwingt immer so ein bisschen mit bei Bitcoin. Ja? Seneca. Einer der wichtigsten Autoren, kann man das so sagen? Ja. Ja. Ist ganz interessant, es gab Marco Aurel, das war der römische Kaiser. Also wie du auch sagst, der reichste und der mächtigste Mann. Seneca wiederum war eine etwas traurige Figur. Der war selbst nicht arm, aber nicht wohlhabend. Zum Spätende seines Lebens war er wohlhabend, ja. War aber auch einer der Tutoren von Nero wiederum, der dann alles niedergebrannt hat und nicht sehr, wie soll ich sagen, kein ausgeglichener Stoiker war.
Ja, und vor allem Seneca den Selbstmord befohlen hat.
Und im Seneca, ja genau, ja, den er auch durchgeführt hat.
Ja.
Und der dritte, Epiktet, wurde eigentlich wahrscheinlich fast schon die beeindruckendste Figur, ja. Der wurde als Sklave geboren,
ja.
Und hat quasi als Sklave, als der hatte überhaupt keinerlei, der hatte noch weniger Verfügung über sein eigenes Leben als der durchschnittliche Fiat-Sklave sozusagen.
Ja.
Und wurde dann aber freigelassen und ist dann eigentlich auch aufgestiegen in der römischen Welt.
Ja, zumindest als Lehrer dann. Ne? Also er ist dann nie irgendwie in den Senat oder so und reich geworden. Also zumindest nach meiner Erkenntnis. Aber er hat halt auch sich diesem Stoizismus, ist dem Stoizismus nachgegangen und hat dann eben auch gelehrt. Wir sind mal wieder bei dieser Stoa, dass er eben seine Ideen und Meinungen, die einfach den Leuten mitgeteilt hat und sie haben ihm zugehört. Sie fanden das interessant, was er gesagt hat. Und das ist, wie du schon sagst, das ist eine unheimliche Bandbreite von Leuten, die diese Idee der Stoizismus verfolgt haben oder verinnerlicht haben oder als ihre Philosophie anerkannt haben. Der Sklave, der im Grunde dann für sich erkennt, ich habe keine Macht über das Äußere, im Grunde nicht mal über meinen eigenen Körper, aber über meinen Geist. Und das ist ja das Thema, dass er dann für sich trotzdem eine innere Frieden früh finden konnte, zu sagen, okay, ich kann dieses Äußere eben jetzt nicht beeinflussen und trotzdem, ich muss das jetzt akzeptieren. Bis eben zu Marc Aurel, der im Grunde alle Verfügungsmacht dieser damaligen Welt hatte und trotzdem erkannt hat, das macht mich hier alles nicht glücklich. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich eben mit mir persönlich im Reinen bin.
Wenn ich mich dazu entscheide, glücklich zu sein oder zumindest so entscheide, so zu leben, dass es mich glücklich macht.
Ja.
Und da sind wir eben bei der Frage nach Vermögen. Seneca sagt, wer sich selbst genug ist, dem ist kein Ding unerschwinglich.
Genau.
Kannst du das erklären?
Kann ich das erklären? Naja, ich sollte wahrscheinlich versuchen, mit dem zufrieden zu sein, erstmal, was ich habe. Und zu erkennen, da sind wir eben, das ist, genau, da schwingt auch der Bitcoin gleich ganz viel mit. Ich muss dieses Glück, das Lebensglück loslösen von materiellen Dingen oder auch von Tätigkeiten. Also selbst wenn ich eine Berufung habe, die mich erfüllt und das mein Leben ist, weiß ich nicht, ob ich die ein Leben lang durchführen kann. Ich bin auch da vielleicht abhängig von einem Arbeitgeber. Oder ich mache vielleicht tatsächlich irgendwelche Dinge, die in Zukunft verboten sind. Das sind irgendwelche Pflanzen anzubauen oder sowas. Die sind hier verboten, da sind sie legal. Dann ändert sich die Politik wieder. Und das heißt, es sind auch da sind alles Dinge, die können mir genommen werden. Und ich kann im Grunde das Glück nur in mir selbst finden oder ich muss es auf das reduzieren können, ganz einfach. Ja, alles, was dann dazukommt, ist ein Bonus. Dass ich irgendwie einen Traumjob habe und von mir ist auch eine Traumimmobilie, die am Strand gelegen ist oder in den Bergen. Das ist alles cool, aber man muss im Grunde damit rechnen, dass das irgendwann wieder weg ist.
Wenn ich mein Glück an Dinge, Jobs oder sogar andere Menschen knüpfe, dann kann es passieren, dass ich das verliere und dann bin ich unglücklich.
Ja.
Und das gilt auch für Bitcoin?
Prinzipiell schon, ja. Also ich sollte auch nicht mein Glück an den Bitcoin per se hängen. Aber Bitcoin gibt mir zumindest einen ganz anderen Freiheitsgrad, weil ich eben über dieses Thema, dass ich mit den eigenen 24 Wörter mein eigenes Wallet und mein Geld selber herrschen kann. Das ist ein Level der Unabhängigkeit, das gibt es in keinem anderen Bereich. Also, ob das die Aktien sind, da bin ich aber von dem Broker abhängig, der sie hält. Das Thema Gold ist irgendwo physisch, liegt das irgendwo, da kann jemand bei mir einbrechen oder ich lagere es bei der Bank, da bin ich aber von der Bank abhängig. Immobilie dasselbe. Die ist auch physisch angreifbar, die ist immobil, ich kann sie nicht mal mitnehmen. Ja. Und Bitcoin ist das einzige Gut, dass diese Dinge kombiniert, dass ich es 100% selbst verwahren kann, überall hin mitnehmen kann und dadurch ja, unabhängig bin von Dritten und ich wirklich die volle Verfügungsgewalt darüber habe. Das kommt dem ganz, ganz nahe, das, was eben meine mentale Gesundheit, mein mentales Glück, das habe ich auch 100%ig im Griff. Oder ich habe die Chance, es in den Griff zu bekommen. Und da ist der Bitcoin das Einzige, was dem nahe kommt.
Ertappst du dich dabei, trotzdem noch in diese Konsumfalle zu gehen? Dass du quasi sagst, das hätte ich gern noch, das würde mich glücklich machen. Weil wir kennen das doch alle. Wir kennen das, seitdem wir Kinder sind. Und man kann es bei Kindern beobachten. Dasselbe Plastikding, das zuerst noch der zentrale sozusagen Wille war, das zu bekommen, ist halt eine halbe Stunde später schon wieder uninteressant. Und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Also das ist so das berühmte neue Handy, das im Grunde nichts anderes kann als das alte Handy. Aber eine Woche lang ist halt schon cool. Ja? Ja. Und dann ist es aber wieder normal und da hat sozusagen das Leben nicht wirklich verbessert. Ertappst du dich dabei auch noch?
Ja, mit Sicherheit gibt es immer wieder Dinge, auch Kleidung oder so, ich sag, halt, cooles Shirt, cooler Pulli. Es ist auf jeden Fall viel weniger als früher, dass ich wirklich sagen kann, ja, das ist ein cooler Pulli, den merke ich mir einfach mal, kann ich mir auch nächstes Jahr noch kaufen, wenn der hier kaputt ist oder so. Ja, dass ich einfach sagen kann, okay, den Pulli wird es auch nächstes Jahr noch geben. Ich kann durchaus auf diese Dinge warten. Ein aktuelles Thema ist bei mir ein 3D-Drucker. Seit Jahren überlege ich mir, einen 3D-Drucker zu holen. Tatsächlich hindert mich aber eigentlich auch ein bisschen die Zeit, dass ich gar nicht wüsste, wann ich mich mit dem Ding beschäftigen soll.
Genau, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist natürlich, dass du es dann auch gar nicht vernünftig. Also, ich denke da immer an Drohnen.
Ja.
Drohnen sind so ein riesiger Hype, aber wenn du nicht einen ganz konkreten Anwendungsfall dafür hast, dann ist es einfach nur ein ferngesteuertes Auto, das fliegen kann. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Ja, im Grunde genau, ja. Und dann musstest du, ich weiß nicht, ob du in Wien überhaupt fliegen dürftest, dann müsstest du wahrscheinlich erstmal weit außerhalb fahren oder fahren, um die fliegen zu können.
Also das, ja, also du kannst dir vorstellen, wenn es, dass es natürlich nicht erlaubt ist. Also du kannst, ja. Es war Amazon, kannst du dich erinnern, dass Amazon seine Drohnenidee hatte?
Ja.
Österreich war eines der Länder, in denen sie es testen wollten, aber da sind sie schon gescheitert. Letztens habe ich sogar einen Vortrag vom Bundesheer gehört, wo der Offizier gemeint hat, auf die Frage, da kam dann aus dem Publikum eine Frage zu den Drohnen, sagt er, ja, also wir wissen schon, dass Drohnen wichtig sind und wir würden auch gerne in Sachen Drohnen mehr machen und wir bereiten uns da auch vor. Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir anfangen mit Drohnen zu fliegen, kommt die Autocontrol, also die Behörde, und sagt, Luftraum.
Ja, das, also bei uns ist das ja ähnlich, ich wohne ja in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, ja. Also da machst du nicht einfach mal mit der Drohne rum, da brauchst du Sondergenehmigung über Sondergenehmigung. Ist ein spezielles Thema, ne? Aber auch eine Drohne habe ich auch noch nicht, weil, wie du schon gesagt hast, ich wüsste gar nicht, was ich mit machen soll, außer mal fliegen, sagen, oh, ist ein cooles Teil, was das ja, alles kann.
Fliegen.
Ja, und dann wird das Ding einstauben wahrscheinlich, ne? Und da habe ich tatsächlich mal so einen coolen Merksatz gelesen. Also wenn man überlegt, sich irgend sowas zu kaufen, mal schon mal hochrechnen, wie oft benutze ich das? Ist es 1 Euro pro Benutzung wert?
Mhm.
Ja, und wenn du sagst, ja, dann holst dir. Also es gilt auf irgendwelche Sportgeräte, ne? Von wegen, ich muss jetzt mehr Sport machen, dann ist ja die Antwort, dann brauche ich einen neuen Ergometer oder ein neues Fitness-Crossfit-Gerät oder so. Ja, aber wenn es an dem Gerät liegt, dann hast du ein anderes Problem. Sondern also, wenn du schon Sport machst, dann kannst du das mit dem Gerät vielleicht verbessern oder so. Aber es ist ja so das typische Herangehensweise, 1. Januar wird erstmal ein neues Fitnessgerät bestellt oder im Fitnessstudio angemeldet, macht man das 1-2 Wochen. Ja, dann benutzt man es nicht mehr. Und dann hätte man sich das sparen können. Ne? Und also diese 1 Euro pro Benutzung ist tatsächlich eine coole Rechnung. Also beim Auto ist es tatsächlich schwierig.
Aber da würde ich sagen, dann hat das Handy eigentlich wieder, hat seinen Platz sich dann doch verdient.
Ja, würde ich schon sagen.
Also, ne? Da bist du unter dem 1 Euro pro Benutzung. Manche Leute nutzen das einmal pro, also 1000 Mal pro Tag.
Genau, ja, genau. Ja, gut, das Handy ist echt wirklich, ich denke, das ist auch ein Beispiel, das nimmt, also auch zweischneidiges Schwert, das hatten wir vorhin auch schon mal das Thema. Ne?
Bitte, das was?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, das
Handy. Ja, natürlich, genau. Dass man das permanent in der Hand hat, ist ja nicht automatisch gut, außer man hört Podcasts.
Genau, und du musst es ja nicht in der Hand haben eigentlich. Ja. Du kannst ja die Kopfhörer ins Ohr machen und das Handy wieder in die Tasche stecken. Und dann ist das ja bei 2 Stunden Podcast eigentlich nur eine Benutzung. Aber das ist, also das Handy ist natürlich so, das ist auch dieser schmale Grat von, wie lange benutze ich mein Handy und wann benutzt das Handy mich?
Ja.
Und das ist auch, das schwingt auch hier immer damit, ne, dass ich das erkenne, was kommt da von außen auf mich zu und will ich das eigentlich noch konsumieren oder mache ich das jetzt nur, weil ich im Wartezimmer sitze und nicht weiß, was ich mit meinen Gedanken treiben soll und ich will mich bloß nicht mit niemandem unterhalten, der hier sitzt. Also lasse ich mich da berieseln oder nutze ich es tatsächlich, weil ich jetzt eine Information googeln will oder weil ich ein gewisses Thema recherchieren will oder weil ich einfach eine E-Mail schreiben muss. Das sind ja wirklich 1000 Sachen, die das Handy uns wirklich ermöglicht hat. Ja, da ist, wie gesagt, das E-Mail-Programm drin, da ist der Podcast-Player drin, da ist die Kamera drin und mittlerweile in der Qualität. Davon haben wir früher geträumt.
Mhm.
Aber also das, ja, da kratzen wir so ein bisschen an so ein anderes Thema noch ran. Ja, wie viel digitale Medien muss ich konsumieren? Das schwingt aber alles eben mit dem Stoizismus auch mit.
Es hat was damit zu tun, dass ich zumindest mal mir bewusst mache, dass ich auch darüber die Kontrolle haben kann. Dass ich mich entscheiden kann zu sagen, ganz banal, die App kommt aufs Handy und die nicht. Weil all diese Apps sind so gestaltet, mir meine gesamte Aufmerksamkeit und meine gesamte Energie zu nehmen. Ja, dass ich denen die Energie investiere. Und das ist noch viel schlimmer, als es am Computer jemals war, mit dem Internet, einfach dieses Handyteil. Okay, für mich ein lifelong struggle, weil ich fand diese Geräte immer schon geil. Schon als Kind habe ich so Casio Organizer immer meinen Eltern irgendwie abgeluchst und so, konnte ich aber nichts damit tun, weil was soll ich mir in meinen Kalender reinschreiben? Ja, Schule, Hausübung, Schule, Hausübung, Schule, Hausübung. Ja, jetzt wäre ich froh, wenn weniger im Kalender stehen würde. Aber gleichzeitig auf den Kalender zum Beispiel, den digitalen zu verzichten, würde mir ganz, ganz schwer fallen. Jetzt gibt es natürlich die ganz absoluten Obernerds, die sagen, ja, eigentlich brauchst du ja keinen Kalender. Aber das sind halt dann schon die, quasi die Billionärs, die, ja.
Ja.
Aber nein, aber dass man eben schon hergehen kann und sagen kann, nein, ich packe da nur Apps drauf, die zwar mir etwas bringen, aber nicht meine Aufmerksamkeit wegfressen. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei mir persönlich, das ist, gebe ich ganz ehrlich zu, dieses zwanghafte Handyverhalten wird dann einfach in andere Apps importiert. Also ich habe dann einfach, war dann einfach auf Kleinanzeigen und selbst Google Maps kannst du inzwischen Infinity scrollen. Ja, wirklich. Und dann schicken sie dir nach Notifications, dass du mal wieder was bei Google Maps nachschauen solltest. Also die machen es dir auch nicht leicht. Ja?
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen bei mir. Vielleicht habe ich es auch ausgeschaltet. Ja, die sind natürlich darauf abhängig, also dass, wenn das alles werbefinanziert ist, auf deine Aufmerksamkeit. Die wollen nur möglichst viel deine Aufmerksamkeit holen und das ist kein Zufall und die setzen natürlich da auch Psychologen dahinter. Wie kann ich das menschliche Verhalten zumindest ausnutzen? Ja, und eben auch, das ist dieses Nudging, wie schubse ich die denn auch möglichst in die Richtung, dass sie dann vielleicht auch noch ein Produkt dazu kaufen. Wenn ich denen schon die Werbung anzeige, dann bestell das doch bitte auch. Und wenn du das bestellt hast, dann kannst du doch auch hier das hier noch bestellen. Weil haben ja andere Kunden auch bestellt. Also das ist ein Komplex, ganz, ganz gefährlich im Grunde.
Woher, jetzt zurück zu dieser Frage, nach dem Wohlstand. Ich glaube, das ist relativ einfach zu verstehen, dass du sagst, okay, wenn ich sage, ich habe genug oder ich habe sogar mehr als genug, dann habe ich bereits Wohlstand erreicht. Ja? Wenn ich ständig der Meinung bin, es fehlt an etwas, dann bin ich eigentlich arm. Und egal, es gibt Milliardäre, die alles erreicht haben im Leben und immer noch der Meinung sind, es fehlt ihnen etwas. Und es gibt Menschen, die haben gar kein Geld und leben eigentlich ein ausgeglichenes Leben. Welche praktischen Übungen kann man machen? Was sind deine eigenen Erfahrungen oder was sind die Erfahrungen aus der Literatur?
Ja, ich glaube, wie du gerade sagst, dass die Milliardäre gar nicht, also nie zufrieden sind. Vielleicht könnte man das auch bei einem Michael Saylor fragen, der hat mit Sicherheit genug Geld und trotzdem hängt er in jedem Podcast. Das ist natürlich zwischen irgendwie, wahrscheinlich nicht um den Gier, immer mehr haben zu wollen, aber auch dann einfach Erfüllung, einfach weiterzumachen mit den Themen. Aber ich glaube, also praktisch ist tatsächlich einfach mal aufzuschreiben, was will ich denn? Also was ist für mich das Ziel des Lebens oder das Ziel zumindest für dieses Jahr? Man muss ja nicht gleich 40 Jahre in die Zukunft planen. Aber was will ich dieses Jahr erreichen? Wo will ich da stehen? Will ich ein neues Handwerk erlernen? Will ich 10 Bücher lesen? Will ich ein Land bereisen oder anfangen, eine Sprache zu lernen? Einfach mal aufschreiben. Und das ist tatsächlich auch eine dieser stoischen Übungen, Sachen aufschreiben. Also so ist das Buch entstanden. Ne? Ich habe angefangen, Bitcoin hatte ich schon, sagen wir mal, ein gutes Grundwissen. Und dann kam dieser Stoizismus, wo ich dann verschiedene Bücher gelesen habe und in meinem Kopf hat sich ja alles gedreht. Das passt doch zusammen, das ist doch das. Und wie du schon sagst, dieses Meme drückt das ja eigentlich aus. Und dann habe ich irgendwie selbst mir einfach Notizen gemacht im Handy. Hier, Bitcoiner würden das so und so aussagen, Marc Aurel hat das so und so beschrieben. Das ist derselbe Inhalt, aber einfach moderner ausgedrückt. Ja, und da ist halt, das ist ja immer mehr geworden. Und dann sind diese Themen sind zusammengewachsen und dann habe ich einfach angefangen, ey, das schreibst du jetzt mal nieder, also formulierst du mal aus. Das einfach, ich weiß gar nicht so richtig, ob das schon so der Gedanke war, das wird jetzt ein Buch oder ob das, ich schreibe da jetzt irgendwie mal einzelne Artikel dazu, aber es ist halt immer mehr geworden und das hat auch Spaß gemacht. Also klassisch bin ich ein Deutschschüler gerade so an der 5 vorbeigekratzt, ne? Also ich konnte in der Schule mit Deutsch, mit diesem Schreiben und Texten absolut nichts anfangen. Ich musste extra Hausaufgaben machen, damit ich eben die 4 Minus krieg sozusagen. Aber das hat mir auf einmal Spaß gemacht. Also ich bin auch am Wochenende morgens aufgestanden, habe mich am Computer gesetzt und habe das niedergeschrieben, weil es erleichtert meinen Kopf, wenn ich diese Dinge aufschreibe. Wenn ich irgendwelche, das sind verschiedene Ideen, wenn ich Ideen habe, Gedanken, dann verfolgen die mich tagelang. Aber wenn ich sie aufgeschrieben habe, ist es wie weg. Aber es ist eben nicht weg, weil ich es aufgeschrieben habe. Und das ist so eine, auch eine alte stoische Weisheit oder ein Hinweis, schreibt die Sachen einfach auf. Ja, dieses klassische Tagebuch führen, war für mich früher auch so, irgendwelche kleinen Mädchen schreiben auf, dass sie irgendeinen Jungen aus der Nachbarklasse lieben in ihrem Tagebuch. Ja, das ist weit weg davon. Tagebuch kann, oder Notizbuch kann einfach sein, ich wirklich tagtäglich, das sind wir auch von unserem Vorgespräch, irgendwie das Thema reflektieren. Was war heute? Wie habe ich vielleicht reagiert auf gewisse Themen? Wie hätte ich gerne reagiert? Also wie mache ich es das nächste Mal? Mhm. Welche Herausforderungen hatte ich heute, letzten Monat, letztes Jahr?
Wie machst du das aktiv?
Ja. Also
jeden Tag?
Nee, unregelmäßig. Mhm. Also deswegen ist es kein klassisches Tagebuch. Vielleicht müssen wir uns dafür noch ein neues Wort ausdenken. Aber ich habe tatsächlich immer ein Notizbuch dabei, wo ich, wenn ich was habe, zumindest meine Gedanken immer aufschreibe. Das kann auch einfach irgendwie auf dem Handy Nachrichten an sich selbst sein. Einfach eine E-Mail an sich selbst schreiben. Aber es ist dann erstmal, man hat ein gewisse Ruhe, dass man diese Gedanken nicht verliert. Mhm. Ja, das ist irgendwie eine coole Idee. Zum Cover oder irgendwie sowas. Dann schreibt man das auf und dann kann man sich auch wieder auf andere Dinge konzentrieren. Das hatten wir ja vorhin schon mal, dass man auch in dem Moment ist, in dem man gerade ist. Wenn ich jetzt aber alles noch eine Idee im Kopf habe, ich sage, ja, die muss ich noch aufschreiben, die muss ich noch machen. Wenn ich es aufgeschrieben habe, kann ich es abhaken. Dann kann ich wieder in dem Moment sein, mit den Kindern spielen oder mich auf die Arbeit konzentrieren. Und ich kann auch später darauf zurückgreifen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Werkzeug geworden, diese Dinge aufzuschreiben. Und wir haben es eben gesagt, Marc Aurel hat das gemacht. Er hat ein Tagebuch geschrieben. Dass das heute irgendwie ein Weltbestseller geworden ist, das wollte er gar nicht. Hat ihn noch niemand gefragt.
Das Konzept eines Weltbestsellers gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ne?
Nee, gut, er hätte das wahrscheinlich schon machen können, wenn er gesagt hätte, das ist meine Biografie, die wird jetzt hier auf die ganze Welt verteilt mit Zwangsmaßnahmen. Das hätte funktioniert, dann wäre ein Weltbestseller geworden. Ne?
Es gab ja noch keinen Buchdruck. Er hat schon sehr viele Sklaven damit beschäftigen müssen, das abzuschreiben. Aber ja,
er hätte die Macht gehabt.
Er hätte machen können, wenn er das gewollt hätte.
Aber er hat das eigentlich damals einfach auch für sich geschrieben, um wahrscheinlich ein bisschen Klarheit in seinem Kopf zu bekommen. Und wahrscheinlich auch immer rückführend, was habe ich denn am Anfang des Jahres gedacht, geschrieben? Habe ich das geschafft, was ich vorhatte? Habe ich, weiß nicht, das Land eingenommen oder war ich irgendwie gut zu meinem Volk? Wie auch immer. Also das ist für mich ein ganz rudimentäres Thema, diese Sachen aufzuschreiben.
Ich glaube, für alle diejenigen, die jetzt sagen, das ist mir zu mühsam und ich will eigentlich gar nicht aufschreiben, vielleicht einfach darüber nachdenken, wo man das ohnehin tut. Weil ich glaube, jeder tut das automatisch irgendwo ein bisschen. Und man könnte das ja auch forcieren. Ich tue mir da auch schwer. Gleichzeitig tue ich es, aber ich bin auch kein, also zum Beispiel gerade, wenn es um die größte Herausforderung ist wahrscheinlich Sport und Fitness. Und da möchte ich gar nichts aufschreiben, weil dann möchte ich mich an meine eigenen Ziele messen und das ist mir unangenehm. Vielleicht werde ich es irgendwann mal schaffen. Ja?
Ja.
Weil natürlich nur etwas, was notiert wird, ist auch messbar. Ja, nur etwas, was auch und ich glaube, dabei möglichst konkret zu sein und vor allem auch diese Reflexion zu sagen, nein, ich ärgere mich jetzt nicht mehr darüber, was ich heute getan habe, aber vielleicht lerne ich daraus. Und das wirklich Traurige daran ist natürlich, dass nur die Dinge, die einem auch wirklich mitnehmen und betreffen, und nur die merkt man sich dann auch, ja, die Fehler. Wenn es einem egal ist, dann war es wahrscheinlich kein Fehler.
Ja, genau, da kann man es auch beim nächsten Mal wieder so machen. Und ärgert sich vielleicht dann wieder oder so. Aber man kann das auch, also tatsächlich mache ich das auch mit meiner Frau. Man muss das nicht unbedingt jetzt aufschreiben, sondern es kann auch durchaus wertvoll sein, indem man, ich sag mal, einen Zeitraum in der Woche definiert, wo man sich mit seinem Partner hinsetzt und einfach, also tatsächlich 10 Minuten Timer und dann hast du die Klappe zu halten und ich darf einfach 10 Minuten reden und einfach mal reflektieren, was war die Woche, und ich meine, das ist auch so das Thema Feedback-Kultur, was wir auch nie gelernt haben. Also ich war 13 Jahre in der Schule plus Studium, ich habe niemals gelernt, wie man Feedback gibt. Das existiert da nicht. Aber zu sagen, hey, du hast die Woche das und das gesagt, getan, gemacht, nicht gemacht, das kommt bei mir so und so an. Fand ich gut oder schlecht. Einfach mal dem Partner dies möglichst wertneutral vermitteln, ist auch viel wert, weil man sich selbst auch nicht immer reflektieren kann. Man weiß ja nicht unbedingt, wie man beim anderen ankommt. Und man meint es gut und macht es schlecht, ne? All diese Dinge. Also auch das kann einfach das Zwischenmenschliche fördern, dass man einfach aktiv dieses Feedback mal einfordert. Entweder macht man es mit sich selbst, indem man das aufschreibt, oder man kann auch seinen Partner einfach damit einbeziehen.
Die Frage, die jetzt zur Grundfrage dieser Folge geworden ist, nämlich die nach Wohlstand und Reichtum. Ich glaube, dass da auch wir alle, du hast Michael Saylor genannt, ich möchte jetzt gar nicht Michael Saylor nehmen, aber es gibt viele auf seinem Level wahrscheinlich auch, ja, keine Ahnung, Warren Buffett, ja, wer auch immer. Wenn du das Spiel spielst, ich muss Geld aufhäufen, Vermögen aufhäufen, wie auch immer, es ist halt einfacher, das Spiel weiterzuspielen, als irgendwann den Punkt zu kommen, sich die Frage zu stellen, ja, was will ich jetzt eigentlich mit meinem Vermögen machen? Was will ich mit diesem Reichtum machen? Und wir alle können das bereits. Ich sag immer, wer mehr als 0,1 Bitcoin besitzt, ist einfach nicht bullish genug. Und das sage ich deswegen, weil ich der Meinung bin, dass es eben nicht, es kann nicht das Ziel sein, einfach immer nur mehr aufzutürmen. Auch nicht bei Bitcoin. Klar ist das irgendwo drinnen bei Bitcoin, dass du das möchtest und dass es schwierig ist, sich davon zu trennen. Das sehe ich schon ein. Aber der Mehrwert, der abnehmende Grenznutzen ist ja auch bei Bitcoin real. Irgendwann mal ist die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und daran bekomme ich auch E-Mails, ist mir auch aufgefallen, gehen auch Grüße raus. Und habe ich auch gesagt, hey, ich mache mal jetzt eine Staffel, eine Folge, Serie zum Thema Bitcoin-Stoizismus, weil die Frage nach, wie gestaltet man eigentlich ein gutes Leben, die kommt jetzt öfter auch in meine Richtung. Und das finde ich gut, weil ich weiß, dass es immer mehr Bitcoiner und Bitcoinerinnen gibt, die sich damit beschäftigen.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin.
Ja, weil sie jetzt die Möglichkeit dazu haben. Ja. Also wir haben das ja auch beschrieben. Erstmal warst du nur so, oh Gott, was mache ich in der Rente? Da warst du irgendwie das Gröbste verhindern. Und jetzt kommt man aber in so eine gewisse Gelassenheit rein. Ah, okay, ich habe einen Plan für die Rente. Auch wenn ich jetzt noch nicht genug gestackt habe, dass es für die Rente reicht. Aber ich weiß, wenn ich so weitermache, ist das okay. Dann kann auch der deutsche Staat und das Rentensystem kollabieren. Das ist mir dann im Grunde egal. Ich habe aber meinen Plan, ich kenne diesen Fahrplan und den kann mir erstmal keiner nehmen. Und jetzt kann ich das nächste Thema angehen. Ja, was ist eigentlich schon der Rest von meinem Leben? Bin ich so zufrieden mit dem, was es ist? Oder will ich einfach was anderes machen mit meinem Leben? Will ich alten Menschen helfen oder will ich Produktdesign? Mhm. Und ich glaube aber Warren Buffett oder Michael Saylor, denen wird es gar nicht tatsächlich um das Geld gehen, sondern einfach um das, was sie tun. Also bei einem Warren Buffett, Der hat schon lange genug Geld. Wahrscheinlich seit 30, 40 Jahren oder so.
Ja.
Aber der macht einfach Spaß, was er tut.
Ja.
Der kann gar nichts dagegen tun. Und ich glaube auch das...
Deswegen ist, sorry, dass ich uns unterbreche. Wir haben gesagt, das sollte ich nicht. Aber das ist ja auch dieser Spruch, der schon stimmt. Ja, wenn du das, was du tust, liebst, dann kannst du A, nie das Falsche tun und B, kann auch keiner dir das streitig machen oder strittig machen. Ja, Und das ist halt bei Warren Buffett schon der Beweis dafür. Der hat das halt auch perfektioniert.
Genau, ja, oder zumindest nur schwierig. Wie gesagt, es kann schon sein, dass du liebst, gewisse Dinge zu tun, die dann in der nächsten Regierung illegal sind in irgendeiner Form. Dann musst du das irgendwo anders tun. Okay. Also, das kann passieren.
Ja.
Aber an diesen Leuten siehst du aber auch, wenn du einfach das tust, was du liebst, dann kommt der wirtschaftliche Erfolg automatisch. Du kannst dich gar nicht wehren. Weil du wirst diese, wenn du der Gesellschaft etwas Gutes tust, indem du gute Produkte, gute Dienstleistungen anbietest, dann kommen die mit ihrem Geld und werfen dir das entgegen. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Und auf einmal wirst du auch reich im monetären Sinne.
Ja.
Und dann hast du auf einmal beides. Du bist glücklich mit dem, was du tust und hast auch noch Geld, was du gar nicht haben willst. Also das hängt ganz eng miteinander zusammen. Also für mich ist da dieses typische kapitalistische Bild, ne? Die Kapitalisten wollen nur mehr Geld und mehr Geld, ist eigentlich ein gefährliches Bild. Weil,
ist auch Bullshit.
Ja klar, ja. Es geht einfach darum, die produzieren Produkte, die die Leute kaufen.
Genau.
Und
du dienst. Also ein guter Unternehmer dient dem Markt oder den Menschen. Du dienst, du löst Probleme. Manchmal löst du Probleme, von denen die Leute noch gar nicht wussten, dass sie das haben. Fair enough, ja. Also das gibt es immer wieder. Ja. Diese neue Kategorie. Ich glaube, und Seeler sieht sich in diesem.
Ja.
Ich glaube, Seeler sieht sich selbst darin, dass er sagt, okay, Bitcoin löst das Problem, eigentlich das Problem Inflation, wenn man es so möchte.
Ja.
Also ich hatte mal einen Banker, der mich gefragt hat, in einem Wort, welches Problem löst Bitcoin? Und ich habe ihm in die Augen gesehen und gesagt, Inflation. Und er hat überhaupt nicht verstanden, was ich meine, weil er natürlich seine Inflationsdefinition war nicht Ausweitung der Geldmenge, sondern steigende Preise. Und Seeler löst quasi das Problem für die Anwender am Kapitalmarkt, indem er ihnen Produkte rund um Bitcoin gestaltet.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wie er sich sieht.
Ja.
Also das ist so meine Küchentisch-Psychologie von Michael Saylor.
Ja, würde ich unterschreiben. Er hat jetzt sowieso schon 2, 3 Schritte weitergedacht. Wie kann ich das diesen Leuten schmackhaft machen? Ich muss jetzt Produkte bauen, dass die da partizipieren können. Ich muss das jetzt ein bisschen anders gestalten, weil sie das bisherige Produkt so nicht kaufen können oder nicht halten können. Und das macht er einfach. Das ist jetzt sein Geschäftsmodell. Und da geht er offenbar voll drin auf im Moment.
Gut, er hat natürlich auch zusätzlich auf der anderen Seite quasi auf der, sage ich jetzt mal, etwas skeptisch zu betrachtenden Seite natürlich die Motivation, er könnte natürlich der reichste Mann der Welt werden, MicroStrategy könnte die größte Firma der Welt werden und das aus seiner Sicht, und das hat er auch, glaube ich, auch verstanden, du darfst ja als CEO aufgrund der Gesetze nicht Werbung machen für deine Aktie. Mhm. Aber wenn du aus deiner Aktie ein Proxy für einen digitalen Rohstoff machst und dann auch noch sicherstellst von der Regulierung her, das, was er ja auch permanent betont, dass Bitcoin immer ein digitaler Rohstoff ist, dann kannst du natürlich sehr wohl permanent die Werbetrommel rühren, für deinen
Rohstoff.
Für deinen Rohstoff, der wiederum eigentlich deine Aktie pusht. Also das ist schon, ja, also
ja,
heilig sind die alle nicht.
Ja, und also aber trotzdem, sagen wir mal, dass er vielleicht der reichste Mann der Welt mal sein wird, passiert dann aus Versehen sozusagen.
Ja, aus Versehen. Ich glaube, also weißt du, das ist halt, wenn du reich bist, was kannst du dann noch werden? Ne? Reicher als alle anderen.
Ja.
Dann bist du zumindest, in den Geschichtsbüchern. Ja?
Das ist richtig, ja.
Dann hast du das auch erreicht. Ja. Ja, so wie Marco. Vielleicht schreibt ja Michael Saylor auch ein Tagebuch, das posthum veröffentlicht wird, und dann ist das, wofür er dann eigentlich berühmt wird.
Ich könnte es mir vorstellen, dass er das tut. Ja.
Abschließende Frage, weil es hier dazu passt. Kann es sein, dass, ohne es zu wissen, weil ich glaube, was wichtig ist beim Stoizismus, ist ja das ist ja keine, so wie Bitcoin auch, keine Religion. Das ist ja, der Stoizismus hat auch keine Dogmen, sondern das ist eigentlich nur eine Zusammenwürfelung von Ideen, die über die Zeit sich gehalten haben. Macht Bitcoin uns alle ein Stück weit zum Stoiker?
Ja. Die kurze Antwort wäre ja, weil das sind diese Themen der Selbstermächtigung und die Wahrnehmung meiner Einflussmöglichkeiten. Also deswegen war ich auch schon Stoiker, ohne dass ich den Begriff Stoizismus kannte. Das ist so. Und deswegen denke ich auch, dass das bei vielen Leuten Anklang finden wird, der Stoizismus, die heute nur sich als Bitcoiner bezeichnen oder sich nicht mal als Bitcoiner bezeichnen, aber schon mal erkannt haben, oh, der Bitcoin ist ein gutes Sparinstrument. Die fangen eben an, langfristiger zu denken, die merken, Bitcoin gibt mir gewisse Möglichkeiten, mich zu verwirklichen, die mir diese Fiat-Welt, das Sparbuch nicht ermöglicht hat. Das sind stoische Tugenden oder stoische Eigenschaften, ohne dass die Leute sich als Stoiker bezeichnen würden. Der Stoizismus ist keine Religion, also ich muss da kein Kreuz irgendwas tragen oder so, ich muss auch nicht sonntags in die Kirche dafür.
Darfst aber.
Ich darf trotzdem. Ja. Ich darf überall hingehen. Der Stoizismus verbietet mir gar nichts. Und das ist auch für mich ein Riesenunterschied zu vielen Religionen. Die Religionen verbieten dir gewisse Lebensmittel zu essen oder wie auch immer Lebensweisen. Der Stoizismus sagt, schreibt dir gar nichts vor. Er empfiehlt dir, mach das so und so, dann wirst du ein glücklicheres Leben haben. Für mich ist das ein bisschen einfach wie so eine Werkzeugkiste. Ne? Da ist viele Werkzeuge drin. Du nimmst dir halt das raus, was du brauchst, um die Spülmaschine zu reparieren. Und dann kannst du es auch wieder wegtun, wenn du es nicht brauchst. Aber diese Werkzeugkiste verlangt von dir gar nichts.
Und was einem schon auch auffällt, ist, dass Bitcoin eben dabei hilft, nicht nur aus dem Fiat-Inflationsirrsinn vor allem mental auszuscheren. Sind wir doch einmal ehrlich, es ist ja vor allem ein mentales Ausscheren. Es ist ja nicht so, dass wir, will ja niemand auf seinen ohnehin viel zu kleinen Stack zurückgreifen. Es ist ja nur ein mentales Ausscheren. Und dich nicht nur von diesem Inflationsirrsinn zu lösen, sondern auch von dem ganzen Informationstrash, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Und das ist das, was ich auch hier anbieten möchte, oder warum ich den Podcast mache, weil, wie gesagt, Angst, Hass, Wahnsinn hast du genug im Internet und damit kannst du dich dann beschäftigen, den ganzen Tag lang da sitzen und sagen, ach, um Gottes Willen, ja, und das geht. Und das ist bei mir aufgefallen, deswegen sage ich es, ja. Ich hatte vor Bitcoin viel mehr Angst und Panik betreffend dem Fiat-System, den Zentralbanken, der Kontrolle, der Inflation, dem digitalen Euro, den ganzen EU-Leuten. Ich finde das immer noch unangenehm und bedenklich, vieles von dem, was da passiert. Und ich habe es natürlich im Auge, aber ich lasse mich davon nicht verrückt machen, weil ich weiß, ich habe erstmals eine brauchbare Alternative. Und das wiederum führt dann zu einem gewissen, gewissen Selbstbeschäftigung, Reflexion, die wiederum dazu führt, dass du vielleicht drauf kommst, dass Bitcoin gar nicht notwendig ist, sondern dass du die Ruhe und Gelassenheit auch hättest bringen können ohne Bitcoin. Bitcoin hat dich nur dorthin gebracht.
Ja, hättest können, aber wahrscheinlich hättest du einen guten Lehrer gebraucht in irgendeiner Form und du hättest trotzdem erstmal die Offenheit haben müssen, sich damit zu befassen.
Ja.
Wo kommt die her? Das ist ganz selten irgendwie. Also bei mir war es eher, also dieses ganze, der Euro ist ein Problem und Zentralbanken, das war mir vorher nicht bewusst vor dem Bitcoin, das habe ich durch Bitcoin gelernt.
Ich habe es vorher schon gewusst, das hat wahnsinnig gemacht.
Ja, hatte ich Glück.
Ja.
aber das Schöne ist ja an Bitcoin, du lernst diese Probleme des Fiat-Geldes, hast aber auch gleich, es gibt ja aber eine Lösung.
Yeah.
Und das ist, das siehst du ja in vielen, wie du schon sagst, anderen Podcasts oder YouTube-Videos, die ja recht haben mit ihrer Warnung vor der Zentralbankwährung und vor der Inflation und wird natürlich da alles eher, ich sag mal, mit einem ganz, ganz schwarzen Hintergrund transportiert. Aber die bringen auch keine Lösung mit. Die bringen einfach nur Probleme und das ist ein Problem. Ja. Aber du hast quasi, bei dir steht auf dem Podcast erstmal die Lösung. Guck mal, ich habe eine Lösung, ich erkläre dir auch für was. Und das ist eine ganz andere Botschaft.
Deswegen heißt ja, was Bitcoin bringt.
Genau.
Es geht nicht darum, was Bitcoin ist.
Ja.
Also schon auch, aber.
Ja, klar, Bitcoin ist heute schon was, aber was Bitcoin bringt, das weißt du noch gar nicht. Ne?
Das wird jeder für sich selbst herausfinden. Ja? Das ist ja auch nichts Gesellschaftliches in dem Sinne. Das Gesellschaft ist ja auch nur die Summe der Individuen.
Ja, aber genau, Individuen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Der Stoizismus kümmert sich um dich. Also du kümmerst dich um dich und nicht irgendwie, wir müssen hier global galaktisch irgendwie einen Sozialismus machen oder irgendwie eine Gesellschaftsform, ob wir das jetzt Diktatur, Demokratie, Sozialismus nennen, das interessiert den Stoiker überhaupt nicht. Der Stoiker guckt auch ganz klar auf das Individuum, was eben bei Bitcoin ganz ähnlich ist. Das Individuum wird da gestärkt, das Individuum kann eben seine 24 Wörter halten, was für eine Firma schon wieder schwieriger ist.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja? Du nimmst mir die Worte. Es ist für das Individuum leichter, für die Familie schwieriger als für das Individuum, für die Firma schwieriger als für die Familie und für den Staat schwieriger als für die Firma. Und das heißt, normalerweise bei zentralisierten Systemen ist es umgekehrt. Da ist es für das Individuum schwieriger. Und das Fiat-System hat auch, vielleicht ist das auch der Grund, dass Michael Saylor sich das so betreibt, das Fiat-System hat auch den Nachteil, dass es natürlich den Reichen mehr Möglichkeiten gibt, Reichtum zu erhalten und Reichtum zu schaffen. Also das ist sozusagen der fortgeschrittene Cantillon-Effekt, dass du als Millionär hast du besseren Zugang zu Kredit und besseren Zugang zu Immobilien und du kannst Kunst kaufen und du kannst Uhren kaufen und so. Und wenn ich aber 200 Euro sparen möchte, kann ich das alles nicht in diesen Asset-Klassen tun. Bei Bitcoin hast du eine Basis, wo das möglich ist.
Genau, sind alle gleich. Ja, was eigentlich dieser sozialistische Gedanke schon wieder ist, ne? Aber es ist so, alle haben die gleichen Chancen, ja. Zumindest. Es sind nicht alle gleich, das stimmt nicht, aber sie haben die gleichen Chancen, die gleichen Zugangsmöglichkeiten.
Und so gesehen eine wunderbare Verbindung zwischen Bitcoin, Stoizismus und eben Austrian Economics, alles drei Dinge, die in deinem Buch vorkommen, weil sie sich eben auf das Individuum beziehen, weil nur, wie Mises sagt, nur das Individuum handelt, nur das Individuum denkt und das passt halt zusammen.
Ja, das gehört auch zusammen. Diese Dinge, wir besprechen die heute getrennt, aber in Wahrheit ist das alles eins. Genauso wie die Mathematik und die Physik und die Chemie, das ist alles eins eigentlich, nur haben wir es auch irgendwie geschafft, diese Dinge auseinanderzuziehen. Ja, weil du irgendwie in der Schule, in der Universität musst du die Dinge irgendwie vermitteln, also haben wir da verschiedene Themengebereiche aufgemacht. In Wahrheit ist das alles eins.
Ja. Das weiß ich auch noch. Das weiß ich auch noch aus der Zeitungszeit. Das ist immer ganz faszinierend, wenn du dir denkst, da ist irgendwie im Nahen Osten bricht ein Konflikt aus und da geht es in Wahrheit um Rohstoffe, Ölpreise, und keine Ahnung, den Petrodollar. Aber die Außenpolitikredaktion schreibt irgendwas über Massenvernichtungswaffen und Menschenrechte und Klimawandel, weil das ist das, was wiederum ihnen von den Politikern erzählt wurde und sie werden quasi Kraft ihres Amtes der Außenpolitikredaktion werden sie geschützt vor den ökonomischen Zusammenhängen.
Ja, genau.
Also, das ist wirklich, also diese Kategorisierung, die auch, wie du sagst, schon in der Schule beginnt, ist tatsächlich ein Problem und die gab es natürlich nicht zu Zeiten von Marc Aurel, zu Zeiten von Seneca und da gab es das nicht. Da war alles ein Ding.
Ja, also natürlich hat da auch jeder so seine Berufung gehabt. Also der Schreiner war Schreiner und der Metzger war Metzger, aber
in der Philosophie, genau, in der theoretischen Auseinandersetzung gab es das.
Genau, deswegen, da waren die Dinge waren irgendwie eins. Man hat die Dinge als globales Ganzes durchdacht und kam vielleicht auch auf schlauere Ideen, als wir das heute tun. Weil wenn wir heute in diesen Nischen denken, ja, da bleiben wir in dieser Nische. Und ich denke auch, das ist immer der Erfolg von einem Unternehmer, dass er eben über den Tellerrand schaut und seine Produkte, das Handy mit einem Touchscreen verbindet. Oder die Kamera mit einem digitalen Foto verbindet. Mhm. Der hat einfach über den Tellerrand hinausgeschaut.
Und das ist eben das, wo ich dann, als für mich der Groschen dann gefallen ist, was Bitcoin betrifft, mir Bitcoin auch wirklich diese Gelassenheit dann echt auch gegeben hat. Weil ich habe mich so viel gestritten auch auf Twitter mit den Ökonomen und den Notenbankern, Inflation und Gold und dies und das. Und die Goldbugs, viele von denen, die ganz tief drinnen sind, checken es auch nicht, weil die sind gefangen in diesem Kampf. Übrigens auch Jeff Booth, kennst du Jeff Booth?
Ja, aber nur am Rand. Ja.
Also der sehr, sehr klar sagt, hey, ist mir schon klar, ja, die FED, die EZB, der digitale Euro, aber je mehr ihr euch mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Aufmerksamkeit ihr dem widmet, desto mehr Energie ihr dem widmet, desto stärker macht ihr das Ding. Ja. Und dann denke ich mir, das ist lustig, weil die wiederum widmen ja Bitcoin irrsinnig viel Energie und Aufmerksamkeit und offenbar schadet es Bitcoin nicht, dass die ständig darauf rumhacken und dem so viel Aufmerksamkeit geben und geradezu schon Bitcoin-Derangement-Syndrom entwickeln. Ja?
Ja.
Und das, was mich eben entspannt gemacht hat, ist zu sagen, hey, ich kann nicht ändern, was ihr tut, aber ihr könnt auch nicht ändern, was Bitcoin tut. Und deswegen ist Bitcoin jetzt eine Tatsache und nur, in meinen Augen, nur wenn man die Austrians ernst nimmt, kann man auch verstehen, was Bitcoin eigentlich tut. Und wenn man es nicht nötig hat, das ist auch etwas, was mir vorher eingefallen ist, dann wirst du es auch nicht sehen. Deswegen hast du ich habe mich oft gefragt, oder oft kommen die Leute auch zu mir und sagen, hey Nico, warum checken das die Banker nicht? Ja? Und ich kenne Banker, ich kenne Leute, die sind ganz oben in den Banken, ja? Und da, die Wahrheit ist, warum sie es nicht checken, ist, weil sie haben es bei Gott nicht nötig. Für die ist das ein weiteres Spekulationsinstrument, eines von vielen, zu denen sie allen Zugänge haben, und dann freuen sie sich, wenn sie, keine Ahnung, kaufen sie halt ein bisschen was, dann geht es rauf, verkaufen sie es wieder, sagen, ja cool, habe ich mir den 13. Mercedes gekauft jetzt von dem Bitcoin-Ding, tolle Sache, ja. Aber sie sehen halt nicht, dass es für andere Leute eine ganz andere Rolle spielen kann.
Ja, das ist richtig. Die sind halt in ihrer Nische gefangen, in ihrer Blase und schaffen es da nicht raus, wollen es auch nicht rausschaffen. Ist natürlich auch ein Thema, wenn du da irgendwie Jahrzehnte in so einer Nische verbracht hast und das ist dein Weltbild, ne? Und dann kommt jemand und sagt, das ist alles falsch, was du denkst, ne? Inflation, der Begriff Inflation hat eigentlich einen ganz anderen Ursprung. Früher wurde das mal anders definiert und dann auf einmal denkst du, hey, was habe ich denn die letzten 30 Jahre gemacht? Das ist natürlich schon ein mentales Problem, das sich einzugestehen, dass man das vielleicht 30 Jahre lang nicht erkannt hat, dass man irgendwie was Falsches gedacht hat oder zumindest was anderes gedacht hat. Und jetzt kommt dann irgendwie so ein YouTuber und erklärt dir was anderes. Das ist ganz schwierig, da über seinen eigenen Schatten zu springen.
Das stimmt. Das wird uns auch noch passieren, wenn wir mal alt sind. Älter.
Ja, klar.
Das Problem ist ja ein doppeltes. Das ist mir aufgefallen bei diesen ganzen Internet-Fuzis, diesen YouTube-Experten, ja, die dann behaupten, ja, Bitcoin dies, Bitcoin das, ja, aber es hat ja keinen intrinsischen Wert und das hat die CIA erfunden und hunderte Argumente dafür haben, aber kein einziges hunderte Argumente dagegen, aber kein einziges dafür. All diese Leute haben ja etwas zu verlieren. Einen Status, einen Expertenstatus. Ja. Wenn du als, ich bin jetzt der Erklärbär für wie die böse Welt der Finanzen oder der Erklärbär für die Börse oder der Erklärbär für dies, das, jenes und dann sagst du, ja, aber Bitcoin könnte die Lösung oder könnte eine Lösung sein, dann müsstest du schon viel Arbeit reinstecken, um in der Bitcoin-Sphäre auch dieses Level des Experten zu erlangen, dass er wiederum deine Identität ausmacht. Ja. Und daran scheitern, glaube ich, einige.
Na klar, ja. Und die müssten ja vielleicht auch dann sagen, okay, also ich will nicht sagen, dass sie vorher die Leute dann belogen haben. Haben sie ja nicht. Also ich lüge ja nicht, wenn ich für mich die Wahrheit sage, auch wenn das eigentlich falsch ist. Ich weiß es ja nicht besser. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich schwierig, irgendwann zu erkennen, oh, ich habe mich geirrt. Also da muss man, glaube ich, auch den Blocktrainer sagen, der irgendwann gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier irgendwelche Altcoins früher beworben oder zumindest drüber gesprochen. Und der hat irgendwann gesagt, das hat mich geirrt.
Ja, also wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, dass du dich geirrt hast, dann hast du eh schon ein Problem, finde ich.
Ja, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, das können nicht viele. Ja. Also das ist so.
Aber aber alleine mit der Tatsache, dass du in der Social-Media-Welt ab irgendwie einem sehr frühen Alter bereits deine ganzen Gedanken dokumentierst, da musst du ja irgendwann in der Lage sein zu sagen, ich habe mich geirrt. Du kannst ja nicht immer die Dinge glauben, die du mit 14 geglaubt hast.
Ja, da gebe ich dir recht. Klar ist das so, ja. Also, wir werden wahrscheinlich auch erst mal lernen müssen, dass wir auf unser Leben so zurückblicken können, weißt du, quasi minütlich zurückblicken können auf unser Leben. Das war ja früher nicht möglich.
Ja.
Das war ja weg quasi. Ne? Vergangenheit war abgeschlossen und vielleicht gab es ein paar Fotos davon oder als Journalist hat man tatsächlich Texte geschrieben, aber der Otto Normalbürger hat ja sein Leben nicht in der Art dokumentiert, bei weitem nicht. Da gab es vielleicht ein paar Urlaubsfotos. Und diese permanente Dokumentation deines Lebens, das ist ja ganz neu. Das haben wir heute eigentlich auch noch nicht realisiert, glaube ich, weil das ist ja unsere Generation erst mit groß geworden und das werden wir erst rückblickend irgendwann sehen, wenn die KI dann diesen Podcast hier weiterführt, obwohl du schon lange nicht mehr da bist.
Na, ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich meine, möglich ist es. Aber ich finde es spannender, die Vorstellung, dass meine Kinder und meine Enkelkinder, wenn sie wollen, ihrem Papa oder ihrem Opa zuhören können, zu einem Zeitpunkt, wo sie dann sich für solche Dinge interessieren. Ja. Das finde ich spannender als die Vorstellung, dass die KI den Podcast weiterführt. Vielleicht ist es so, aber ich nehme an, dass es dann interessantere Leute geben wird nach mir, die spannender sind, als nochmal den Nico in der KI-Version zuzuhören. So toll. Also einer der wichtigen Punkte, lassen wir das jetzt dann sein, aber einer der wichtigen Punkte, den du auch drinnen hast im Buch, und den auch der Peter Kottosek immer wieder betont, ist, man darf sich halt selbst nicht allzu ernst nehmen. Und dann kann man auch zugestehen, dass man Fehler macht und dass man sich geirrt hat. Und dann kann man auch in einer eine Welt sich vorstellen, in der man selbst nicht so, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, war das der Kotosek oder habe ich das irgendwo im Internet gehört, ich gesagt so, du lernst dich selbst, wenn du dir einmal vor Augen führst, wie schnell die Menschen die Toten vergessen, dann lernst du dich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen.
Da ist was dran, ja. Also da noch zu dem Buch oder zu dem, was damit deine Kinder auf das zurückblicken können, was du mal gesagt hast, das war tatsächlich auch für mich so ein Gedanke, ne, wo ich gesagt habe, ey, diese Dinge sind irgendwie wichtig, Bitcoin, Stoizismus und was dahinter steht, aber meine Kinder sind noch viel zu klein, als ich das denen vermitteln könnte. Also wie kann ich das durch die Zeit transportieren, indem ich es aufschreibe?
Genau.
Ja, und so ist das durchaus, war ein Grund für mich, das zu tun. Ja, sonst hätte ich auch wahrscheinlich irgendwie bei meinen Notizen, die nur ich verstehe, es lassen können, aber so, ich sagte, ich will, dass die das mal lesen können. Ob sie es dann tun werden, das liegt dann auch nicht in meiner Macht sozusagen. Aber ich gebe ihnen die Möglichkeit, das, was ich als heute für als Erkenntnis wahrnehme oder für mich eine Wahrheit auch ist, dass die das mal lesen können. Wann sie das tun werden, ob die das dann schon mit 12 lesen oder mit 30 erst, keine Ahnung. Aber sie können es jetzt tun.
Und mir wiederum, ich habe so viel geschrieben in meinem Leben, mir geht das Schreiben so auf die Nerven, ja, dass ich das nicht machen möchte, aber da kann dann die AI reinhauen und kann sagen, ich füttere ihr jetzt 6 Jahre Podcast und sie soll mal nur dem Nico zuhören und die wichtigsten Weisheiten rausschreiben und das kann ich dann meinen Kindern zum Geburtstag schenken.
Ja, ja, ist auch, also ich sag mal, wenn man ein bisschen politisch bleibt, auch ein wichtiges Instrument, um seinen Kindern, ich sag mal die mentale Einstellung oder den gesellschaftlichen Eindruck der heutigen Zeit vielleicht zu vermitteln. Mhm. Weil die Politik oder das, was, ich sag mal, medial akzeptiert ist oder nicht, das war vor 30 Jahren anders als heute. Und wir wissen nicht, wie es in 30 Jahren aussieht.
Oh Mann, also die Zeit 2020 bis 2030 wird im Nachhinein, die Leute werden den Kopf schütteln. Ne? Was haben die da aufgeführt? Wie konnten sie das nicht sehen? Wie konnten sie das nicht begreifen? Was war das? Ja.
Ja.
Und vieles davon ist gar nicht unsere Schuld, sondern da sind wir dann in diesen ganzen digitalen Umbrüchen drinnen. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln, wir sind einfach völlig überfordert. Sowohl auf der persönlichen, als auch auf der gesellschaftlichen, als auch auf der politischen Ebene.
Ich sage lieber überlastet, weil wir einfach zu viel bekommen. Ja, wir bekommen immer mehr Informationen obendrauf und schneller und neuer und über die KI. Wir können es einfach nicht mehr handeln. Das ist einfach zu viel geworden. Ja. Und wir müssen immer mehr arbeiten, damit wir überhaupt noch über die Runden kommen. Die Inflation trägt ja dazu bei, dass du noch deinen dritten und vierten Nebenjob annehmen musst, um die Familie zu ernähren.
Außerhalb von Bitcoin.
Klar, ja.
Wenn man dann Bitcoin wirklich ernst nimmt, dann muss man schon klar sagen, das ist schon not financial advice, aber viele Leute behaupten, das wäre der Ausweg aus genau diesem Hamsterrad.
Klar, über Zeit, ne? Auch nicht sofort, aber über die Zeit ist das so, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich habe jetzt ein Polster erreicht oder ich kann mich darauf verlassen. Das ist ein Ausweg, aber ich kenne leider genug Leute, die wirklich einen Vollzeitjob haben und aber am Wochenende noch irgendwo als Reinigungskraft aktiv sein müssen, weil es sonst nicht reicht. Und da muss ich nicht so weit zurückschauen. Mein Vater konnte auch mit einem Job die Familie ernähren. Und wir konnten auch trotzdem in Urlaub fahren und irgendwie ins Kino gehen. Das war drin. Und dafür musste er nicht am Wochenende noch irgendwie ins Bergwerk oder irgendwas, keine Ahnung. Ja.
Ich meine, ja, es ist nicht falsch, aber es ist ein bisschen ein Meme. Das mit dem, früher konnten ein Gehalt und so die Familie ernähren und so, ja, weil du hast halt heute auch, die gibt es heute auch, diese Leute.
Ja, klar.
Ja. Aber die haben halt andere Jobs als diejenigen, da, also es gibt Leute, die haben, keine Ahnung, 50.000 Subscriber auf TikTok und ernähren mit 2 Stunden Arbeit ihre Familie.
Na klar gibt es das, aber ich würde sagen, trotzdem im Durchschnitt ist das weniger geworden.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und das ist dann schon, es gibt immer Einzelfälle, ist klar. Aber im Durchschnitt, also früher konnte doch jeder Handwerker seine Familie ernähren.
Na gut, Handwerker nehmen wir ganz raus, weil Handwerker schwimmen mit dem Geld, meiner Meinung nach.
Ja, das ist jetzt wieder auch wieder so, ne?
Ja, eben.
Aber
die machen ja wirklich was. Die machen ja wirklich, ja. Was machen denn die Fuzis in den Büros rumsitzen und irgendwelche Excel-Sheets verschieben?
Ja.
Ja, weißt du, also verglichen mit denen ist ja das, was wir hier tun, noch Handwerk. Wir tun zumindest, wir produzieren zumindest etwas. Ja? Du hast ein Buch geschrieben. Ja? Was das betrifft, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß, was du meinst. Das hängt damit zusammen natürlich, dass die Fiat-Timeline geradezu vor allem in der Generation unserer Eltern noch sehr jung war.
Mhm.
Und da war noch was zum Aufbauen. Aber das war halt auch eine Zeit, in der war es halt was Besonderes, wenn du einmal im Jahr für eine Woche auf Urlaub gefahren bist. Und heutzutage sind auch die Ansprüche, die wachsen ja mit der Inflation mit.
Das stimmt.
Das ist ja heutzutage, hast du ja da ganz andere Möglichkeiten. Und es ist deutlich günstiger, deutlich exotischere Urlaube zu machen.
Das stimmt, ja.
Also ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, da konntest du nicht für 50 Euro schnell mal ins Flugzeug hupfen und irgendwo hinfliegen. Also heute geht das angeblich. Bei mir kostet es dann auch immer mindestens 300.
Ich bin auch nicht für 50 Euro hierher
gekommen. Ja, gut, lassen wir das. Gut. Wir haben ihn schon völlig überzogen. Ich habe das sehr genossen, Alex, für die zweite Folge. Ich freue mich auf die dritte. Das Buch heißt Virtus Digitalis mit Stoizismus und Bitcoin zur Tugend und Souveränität. Meiner Meinung nach haben wir jetzt super herausgearbeitet, wo diese Dreifaltigkeit von Bitcoin, Austrian Economics und Stoizismus zusammenpasst. In der nächsten Folge gehen wir noch weiter in die Tiefe. Danke dir.
Machen wir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.